Die Bundeswehr leistet zivilen Aufbau, jetzt bald wohl auch intensiver in Afghanistan. Im Kosovo hat das ja relativ gut funktioniert. Wie war das und was können wir daraus lernen für Afghanistan?
Das Wichtigste bei diesem zivilen Aufbau ist, dass man zunächst einmal einen Schirm der Sicherheit über dem Land ausbreitet. Dass die Menschen, die unter diesem Schirm arbeiten, das Gefühl haben, dass sie ihren Aktivitäten nachgehen können, ohne dass sie von irgendwelchen Gruppen, die den Aufbau nicht wollen, drangsaliert werden. Und dann wird dieser Schirm dazu genutzt, um zivile Bereiche, die Bereiche, die staatliche Grundfunktionen sind, aufzubauen. Das ist Schulbildung, Straßenbau, Infrastruktur im Allgemeinen, Wasserversorgung, Gasversorgung und. Das sind viele Gebiete. Krankenhauswesen, habe ich eben gerade vergessen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese Dinge, die werden unter diesem Schutzschirm, die werden aufgebaut. Die können aber nur aufgebaut werden, wenn man Anschubfinanzierung leistet. Das heißt, zunächst mal müssen Soldaten dafür sorgen, dass zivile Organisationen überhaupt erkennen, wo besteht die Notwendigkeit, wo muss etwas gemacht werden. Zweitens, dass dann über die Soldaten, über die verschiedenen Länder, die dort engagiert sind, auch Geld in das Land hineinkommt, weil vieles eben nicht nur mit den Händen, sondern vieles eben auch mit Geld gemacht werden muss. Letztendlich gibt es nur eine Kombination zwischen nationaler oder staatlichem Wiederaufbau auf der einen Seite und auf der anderen Seite sichtbarer Präsenz von Sicherheit. Und diese sichtbare Präsenz von Sicherheit kann dann, je weiter der Aufbau vorangeht, zurückgefahren werden. Und das ist letztendlich die Möglichkeit, dann auch irgendwann ein Land wieder zu verlassen.
Also der Begriff Schutzschirm wird vielfach verwendet, also nicht in der Finanzkrise nur, ja, sondern auch in diesem Fall bei Kriseneinsätzen der Bundeswehr im Ausland. Bleiben wir zunächst einfach mal bei Ihren Erfahrungen auf dem Balkan. Was umfasst denn ziviler Aufbau im Allgemeinen? Wo fängt man an? Wie geht man dann weiter praktisch?
Ja, auf dem Balkan ist es ja so gewesen, ich war in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo, die Situation ist ziemlich vergleichbar. In beiden Bereichen sind neue Staaten gegründet worden. Diese Staaten gab es vorher nicht. Es gab auch im Grunde genommen die Leute nicht, die dafür ausgebildet worden sind, in solchen Staaten leitende Funktionen wahrzunehmen. Sondern die Leute mussten erstmal gesucht werden, die Leute mussten mit Hilfe von außen zunächst mal an ihre Aufgabe herangeführt werden. Und dann musste man identifizieren, was ist eigentlich von der staatlichen Grundversorgung, was also auch in Deutschland zum Beispiel ja auch vom Staat verlangt wird, was ist dort überhaupt gegeben? Dazu muss man eine breite Lagefeststellung machen. Und dann kommt dieser Punkt, dass man feststellt, es ist in manchen Bereichen chaotisch, in manchen Bereichen geht es. In manchen Bereichen ist es gut, in manchen Bereichen ist es übermäßig gut. Und da muss verhindert werden, dass es da, wo, ich sage mal, die Ampelfarben zu nehmen, es grün ist oder gelb, furchtbar viel Geld investiert wird, sondern zunächst mal muss Geld investiert werden, da, wo es rot ist, wo es chaotisch ist, wo die Leute auf die Straße gehen, wo die Leute ihren Unmut möglicherweise ausleben. Und dann haben wir wieder Situationen, ich sage mal, wo dann irgendwann bewaffnete Kräfte eingesetzt werden müssten. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht.
Also Sie haben also richtig einen Blick drauf von Ihrem Schutzschirm auf die Infrastruktur. Worauf haben Sie denn dort ganz besonders auf dem Balkan Blick gehabt? Wo funktionierte das denn ganz gut? Wo gab es denn grün und wo gab es dann eher rot?
Also ich sag mal, die wichtigsten Dinge sind im Grunde genommen für mich auf dem Balkan, vor allen Dingen im Kosovo, Bildung, Wirtschaft und nationale Identität. Und auf diese drei Dinge haben wir uns intensiv gestürzt. Und haben versucht, mit verschiedenen Organisationen, auch aus Deutschland heraus, zunächst einmal das Thema Bildung wieder in Gang zu bringen. Mädchen und Jungen, egal woher sie kommen, wie weit sie von der nächsten Stadt entfernt sind, müssen die Möglichkeit haben, eine Schulbildung und einen Schulabschluss zu bekommen. Das Zweite, dass wir uns intensiv um das Thema Wirtschaft gekümmert haben, denn derjenige, der kein Einkommen hat, der fühlt sich unwohl. Derjenige, der kein Einkommen hat, der hat das Gefühl, dass er vernachlässigt wird. Also die Leute müssen nicht nur Arbeit bekommen, darum geht es im Grunde gar nicht, sondern es geht darum, dass sie ein Einkommen haben. Und das Dritte, das habe ich eben gerade angesprochen, das sind eben diese Ethnien, diese unterschiedlichen, die es ja auch in Afghanistan in Hülle und Fülle gibt, wo man im Kosovo 6 wichtige Ethnien nebeneinander lebend hat, die miteinander versöhnt werden müssen und die miteinander dazu gebracht werden sollen, Kosovaren zu werden und nicht mehr Albaner zu sein, Serben zu sein, Türken, Roma oder was es noch alles gibt, ja, sondern sie sollen sich als Angehörige eines, auch wenn es noch so jungen Staates ist.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, Sie haben gerade gesagt, ja, Sie haben halt auf Bildung in dem Bereich ganz großen Wert gelegt. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen jetzt als Außenstehender? Sie haben die Bildung organisiert, haben Sie jetzt irgendwie sich darum gekümmert, dass da Lehrer rangeholt wurden oder wie ist das abgelaufen?
Ja, in der ersten Phase ging es um Allgemeinbildung. Da hat man natürlich dabei gewesen, hat erstmal die Schulen wieder aufgebaut, hat die Schulen so zurechtgemacht, dass man dort überhaupt Schulunterricht machen konnte. Man hat sich dann um die Lehrer gekümmert, dass die Lehrer, ich sage mal, mit dem Basiswissen versehen worden sind, was man braucht, um in der Lehre auftreten zu können. Das ist in den letzten 10 Jahren schon so gelaufen. Das habe ich nicht angefangen und nicht zu Ende gebracht, sondern ich habe mich intensiv jetzt nochmal in diesem Komplex Bildung um berufliche Bildung gekümmert. Da ist es nämlich so, dass man eben, weil man keinen vernünftigen Schulabschluss hat, keine Lehre macht, so wie wir es in Deutschland haben, dass man keine Meisterausbildung bekommt, dass man keine Ingenieursausbildung bekommt, sondern man bekommt, wenn ich diesen Begriff nochmal nehmen kann, man bekommt eigentlich die Bildung, die berufliche Bildung durch Handauflegen vermittelt oder durch Erfahrungen vor Ort. Und wir sind der Meinung, wenn man prosperierend Geschäfte betreiben will, dann muss man auch wissen, wie wird so ein Geschäft geführt, was ist mit den Steuern, was ist mit Einkauf, was ist mit Verkauf. Da geht es nicht nur darum, wie man Brötchen backen kann, sondern man muss sie billig, ich sage mal, produzieren, nicht billig, sondern günstig produzieren, und man muss auch nachher in der Kasse etwas übrig behalten von dem, was man eingenommen hat.
Sie haben also allerhand Wirtschafts-Crash-Kurse gemacht, ja?
Ja, das stimmt. Ich selber habe mich früher auch schon mit diesen Themen immer wieder auch in meiner Bundeswehrzeit beschäftigt. Aber intensiv habe ich mich auch, sagen wir mal, vor diesem Einsatz vorbereitet. Unter anderem, ich habe mal so ein Beispiel, war ich in der mitteldeutschen Braunkohle AG und habe mir angesehen, wie wird eigentlich Braunkohle geworden? Wie wird Braunkohle verhüttet? Wie wird aus Braunkohle Strom gemacht? Weil es im Kosovo nämlich die größten Braunkohlevorkommen Europas gibt, aber man nicht vernünftig diese Braunkohle abgibt und die Leute jeden Tag Energiemängel haben, jeden Tag mehrere Stromausfälle haben. Und das sind alles diese Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, die zur staatlichen Grundversorgung gehören, wo wir uns als Soldaten, ich sage mal, vielleicht weil wir eine Organisation, weil wir eine Struktur haben, drum kümmern sollen und müssen, um eben zu vermeiden, dass die Leute eines Tages auf der Straße stehen oder dieses, ich sage mal, sich entwickelnde System eines neuen Staates ablehnen, weil sie sagen, bei anderen ging es mir besser. Oder weil sie insgesamt unzufrieden sind und sagen, naja, die gleichen Verhältnisse, die wir vor ein paar Jahren haben, die kommen sowieso wieder, lohnt sich gar nicht, sich anzustrengen. Also das sind so die Hintergründe.
Sie haben schon die Multiethnien angesprochen. Ziviler Aufbau in einer Krisenregion ist logischerweise mit Gefahren verbunden, jetzt für uns Laien gesprochen. Worauf muss man dann besonders achten? Wie verhält man sich?
In den ersten Jahren ist es natürlich so gewesen, dass man immer Sorge hatte, dass irgendwelche Leute, die diesem Wiederaufbau feindlich gegenüberstanden, mit der Waffe in der Hand versuchen würden, diese Initiativen, zu stören. Das ist auch, ich sage mal, durch unser Auftreten, durch unser Verhalten, dem ist Rechnung getragen worden, indem wir, ich sage mal, auch sichtbar präsent unsere Soldaten, aber auch unsere bewaffneten Soldaten gezeigt haben, um zu sagen, macht nichts Falsches, sondern macht das so, wie das von der Völkergemeinschaft insgesamt festgelegt worden ist. Das wird immer, immer geringer. Die Gefahren für den Einzelnen werden immer geringer. Trotzdem muss man versuchen, gerade mit den 6 Ethnien und den 3 Religionsgemeinschaften so zu verkehren, dass die Leute nicht das Gefühl haben, man wird die eine oder die andere Seite unterstützen, sondern die Leute müssen das Gefühl haben, da sind unparteiliche Freunde, die für uns das Beste wollen.
Gibt es besondere Erlebnisse, positiv, negativ, die bei Ihnen dann festhängen geblieben sind?
Ja, also ich, viele, viele Erfolgserlebnisse, kleine Erfolgserlebnisse, wo man gesehen hat, wo hier ein Geschäft wieder in Gang gekommen ist, dort Weindestille, wo also Wein abgefüllt wird und in Flaschen gefüllt wird. Man darf das nicht vergessen, im Kosovo gab es oder gibt es das Amselfeld. Das war der Wein, den wir bis zu den Auseinandersetzungen vor 1999 in unseren Discount-Geschäften, ich sage mal, in Hülle und Fülle kaufen konnten. Also da habe ich mich darüber gefreut, dass da solche positiven Entwicklungen entstanden sind. Aber zwei kleine Punkte möchte ich noch ansprechen. Nämlich einen, ich bin von dem Großmufti von Prizren eingeladen worden zum Freitagsgebet in die Moschee und habe dort auf dem Platz gesessen, auf dem früher unter türkischer Besatzung der Großvezier saß. Und man hat mir die Predigt wortwörtlich übersetzt ins Ohr geflüstert. Und ich muss sagen, es hat mich tief beeindruckt, weil ich festgestellt habe, dass dort in der Freitagspredigt die Prediger nichts anderes gesagt haben, als es auch unsere Pfarrer am Sonntag in der Kirche gesagt haben, die nämlich die Menschen aufgefordert haben, sich anzustrengen, miteinander gut umzugehen, ja, nach vorne zu gucken und nicht nach hinten zu gucken. Und das Zweite, es gibt in Prizren den König der Roma, der ist für etwa 60.000 Menschen zuständig, die zu der Volksgruppe der Roma gehören. Wir haben verschiedene Initiativen gestartet, unter anderem Bekleidung besorgt, Impfungen, das Gemeindezentrum wieder mit aufgebaut. Das ist aber auch schon seit vielen Jahren von Deutschland immer wieder gefördert worden. Aber der König der Roma hat sich bei mir dann angemeldet, kurz bevor ich das Land verlassen habe, und hat sich bei mir bedankt. Und ich habe gesagt, dafür brauchen Sie nicht zu bedanken, das ist einfach selbstverständlich. Und er hat gesagt, er wollte mir eins noch mit auf den Weg geben. Das erste Mal in der Geschichte seines Volkes, in dieser Region, werden die Roma wie Menschen behandelt. Und dafür wollte er sich bedanken. Und das habe ich mir, wenn es auch nur Millimeter sind, aber auch mit angerechnet, weil wir mit dazu beigetragen haben.
Wie haben Sie sich im Kosovo denn von Deutschland aus begleitet gefühlt? Haben Sie sich von zu Hause ja Akzeptanz verspürt oder fühlten Sie und Ihre Soldaten sich eher auch mal allein gelassen?
Wir haben natürlich festgestellt, dass es andere Regionen auf der Welt gibt, wo im Augenblick das Interesse mehr drauf liegt als auf dem Kosovo. Das hat uns aber auch bestätigt, weil wir gemerkt haben, dass unsere Anstrengungen Erfolg haben und dass man im Grunde genommen sich nicht mehr so um uns kümmern muss, weil die Dinge schon relativ von alleine laufen. Wir haben ansonsten, ich sage mal, bei diesen Dingen, die ich angesprochen habe, gerade staatliche Grundversorgung, breiteste Unterstützung aus Deutschland gehabt. Nicht nur, dass wir mit der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit aus dem Entwicklungshilfeministerium oder mit dem Außenministerium, dass wir da Unterstützung bekommen haben. Nein, auch von politischen Organisationen, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert Stiftung, von großen Firmen, von karitativen Einrichtungen. Also ich sage mal, im Rahmen der Notwendigkeiten und angemessen zu dem Zustand, den wir jetzt im Kosovo erreicht haben, haben wir uns gut unterstützt gefühlt.
Der frühere Kommandeur der Truppen im Kosovo, Brigadegeneral Harald Fugger, zu Gast bei Detektor FM. Jetzt wollen wir versuchen, den Blick nach Afghanistan zu weiten. Dort waren Sie nicht, aber ich möchte Sie zu der neuen Strategie, die die Bundesregierung festgelegt hat, trotzdem befragen. Und ich weiß schon aus Vorgesprächen, Sie sehen das ganze Vorhaben zumindest in dem Ausmaß skeptisch. Warum?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich selber schon dreimal in Afghanistan gewesen bin, aber auch nur kurze Zeit. Das ist wichtig, damit man im Grunde genommen mit ein bisschen Hintergrund auch die Dinge vergleichen kann. Ein richtiger Experte über Afghanistan bin ich natürlich nicht. Weshalb sehe ich das alles ein bisschen skeptisch? Ich habe sowohl in Bosnien-Herzegowina als auch im Kosovo gesehen, mit welch einem Aufwand man kleine Fortschritte erzielen kann. Wenn man in Afghanistan die gleichen Fortschritte erzielen möchte, und das muss man, weil man im Grunde genommen dafür sorgen muss, dass die Menschen sich von den Taliban in eine andere Richtung drehen oder nicht von vornherein sagen, es hat sowieso keinen Sinn, weil die Taliban in 2 Jahren wieder da sind, dann muss man viel, viel investieren. Und das bedeutet, dass man eben nicht nur Geld investiert, sondern dass man vor allen Dingen auch für diesen Schirm der Sicherheit, den ich im vorherigen Teil schon mal angesprochen habe, eben auch entsprechende Soldaten nach Afghanistan schickt. Und was ganz entscheidend ist, eben nicht nur Soldaten, sondern auch Menschen, die unter diesem Schirm der Sicherheit für den Wiederaufbau oder für den Aufbau des Staates Afghanistan die Zuständigkeit übernehmen soll, dass man da sehr, sehr viele Experten, Spezialisten bekommt, denn das können Soldaten nicht ansatzweise, das können sie noch viel schlechter, als sie es im Kosovo gemacht haben, und da haben sie es eben auch teilweise gemacht, aber waren froh, wenn andere zivile Helfer mit die Hand anlegten.
5.300 Mann, deutsche Mann in Afghanistan, sagen Sie, das reicht nicht aus? Warum?
Das reicht vielleicht schon aus, wenn die anderen Nationen insgesamt zusammen viel, viel mehr Soldaten stellen. Die Frage ist nur, wie man einen Lastenteilung erreichen kann. Nach dem 11. September 2001 hat man sich im Grunde genommen mit den Amerikanern solidarisiert und man hat dann eben gesagt, wir tragen die Lasten auch entsprechend. Und ich fände es zum Beispiel nicht besonders gut, wenn ich im Norden Afghanistans die Verantwortung trüge, aber hätte selber nicht Soldaten aus meinem eigenen Land ausreichend vorhanden, sondern müsste mich maßgeblich auf die Amerikaner abstützen. Und ich sage nichts gegen die Amerikaner, aber ich denke mir, die großen Nationen, die auf der Welt eine Rolle spielen, müssen auch entsprechend beteiligt sein, um ihren Auftrag oder ihre Ziele dort zu verwirklichen.
Aber Sie sagen, das Konzept, das Wiederaufbaukonzept, was im Kosovo funktioniert hat, reicht zumindest zahlenmäßig so für Afghanistan nicht aus. Das ist so nicht übertragbar. Warum?
Lassen Sie mich vielleicht ein bisschen anders anfangen. Das Konzept, was man im Kosovo erfolgreich weit gebracht hat, was man in Bosnien-Herzegowina verwirklichen konnte, was man in Mazedonien verwirklichen konnte, das Konzept ist gut. Das Konzept muss nur mit Leben erfüllt werden. Und das kann man eben nicht mit der linken Hand. Und ich will einmal sagen, wenn wir nur mal an unsere Polizisten denken, die den Aufbau der afghanischen Polizei übernehmen sollen, da müssen genügend Polizisten da sein, die nicht nur Ausbildung in einer zentralen Ausbildungseinrichtung betreiben, sondern es müssen auch Leute da sein, die über Monate, über Jahre neben den örtlichen Polizeichef sitzen. Das muss etwa so sein wie nach der Wiedervereinigung der Wiederaufbau der ehemaligen DDR, der Integration der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik. Und da reicht es eben nicht aus, dass man 5.350 Soldaten hat, sondern im Grunde müssen jetzt unter diesem Schirm der Sicherheit sicherlich genauso viel, vielleicht sogar noch mehr zivile Leute dort runterkommen, die dann diese 8 oder 12 Grundaufgaben staatlicher Versorgung in die Hand nehmen und versuchen, den Leuten jeden Tag das Gefühl zu geben, dass es einen Zentimeter nach vorne geht, weil die Leute einfach Hoffnung haben müssen und sich nicht, ich sage mal, nach hinten drehen und sagen, wir haben das in den letzten Jahrzehnten mehrfach erlebt, dass irgendwelche Leute gekommen sind, die kurzfristig geholfen haben und wieder wie die Russen 1989 verschwunden sind. Nein, das muss nachhaltig sein, die Leute müssen davon überzeugt sein und sie müssen das Gefühl haben, dass der Westen alles macht, um den Menschen das Leben zu erleichtern.
Sie haben im Vorgespräch die Größe vom Kosovo angesprochen und die von Afghanistan. Das ist ein großer Unterschied, sagen Sie?
Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Kosovo ist so groß, also 2/3 so groß wie Schleswig-Holstein oder so groß wie das Saarland. Afghanistan ist zweimal so groß wie Deutschland. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Menschen wir in den verschiedenen Bereichen, nicht nur in dem Sicherheitsbereich, sondern im anderen Bereich, in Deutschland beschäftigen, das kann man nicht vergleichen. Aber dann reichen eben 120 Leute vielleicht für die Ausbildung der Polizei. Die reichen einfach nicht aus, sondern es muss viel mehr getan werden. Und das bedeutet, dass eben nicht nur Personal abgestellt wird, sondern dass auch eben viel, viel mehr Geld wahrscheinlich investiert werden muss, um nachhaltig zu wirken.
Nun ist allein der Balkan ja schon multiethnisch und Afghanistan ist ja da sicherlich auch allein wegen der Größe noch schwerer zu durchschauen. Welche Region ist denn jetzt insgesamt schwerer? Wie kann man Afghanistan da einschätzen?
Also ich glaube, Afghanistan ist wesentlich schwerer, weil wir die Kultur der Afghanen noch wesentlich weniger verstehen als zum Beispiel die Kultur unserer muslimischen Mitbewohner hier in Europa. Im Kosovo haben wir 3 Religionsgemeinschaften und da haben wir auch schon Schwierigkeiten, wenn man römisch-katholisch, serbisch-orthodoxe und Moslems miteinander versucht, auf eine Wellenlänge zu bringen. In Afghanistan ist das alles anders. Im Kosovo kommt Orient und Okzident zusammen. Die Leute sind bei uns im Grunde genommen, die Kosovaren waren in Deutschland. Die Leute haben das kennengelernt, wie in Europa gelebt wird, wie in der westlichen Welt gelebt wird. In Afghanistan ist das alles anders. Das ist eine andere Kultur. Ich glaube, wir brauchen auch viel mehr Einfühlungsvermögen. Wir müssen den Puls an den Puls der Leute bringen, damit wir mitbekommen, was diese Menschen eigentlich bewegt. was sie antreibt, aus welcher Tradition sie kommen. Also ich denke mir, Afghanistan ist da so von diesem Interkulturellen wesentlich anspruchsvoller als das Kosovo.
Sie haben schon angedeutet, Truppen alleine reichen für zivilen Aufbau nicht aus. Man bräuchte vor allem noch ganz andere Leute. Was sind im Falle Afghanistan die wichtigsten? Abseits der Bundeswehr und abseits von Truppen?
Also im Grunde genommen diejenigen, die für Bildung zuständig sind. Das ist genau das gleiche wie im Kosovo. Dann müssen die Leute in die Lage versetzt werden, ihr Geld zu verdienen. Und zwar nicht nur mit Schlafmohnanbau, sondern auch mit anderen Dingen. Es muss darüber hinaus natürlich die Infrastruktur, und da ist der Aufwand viel, viel größer als auf dem Balkan, so in Ordnung gebracht werden, dass man auch das letzte Ende oder letzte Ecke Afghanistans erreichen kann. Also im Grunde genommen alle 10-12 Grundaufgaben staatlicher Versorgung, aber mit anderen Ansätzen, teilweise auch mit einem anderen Zielerreichungsniveau. Man kann nicht sagen, Afghanistan wird so entwickelt, dass es eines Tages den Stand von Mitteleuropa hat. Nein, nein, Afghanistan muss so entwickelt werden, dass das Land selbstständig wird, dass das Land selbstständig seine Aufgaben erfüllen kann, damit wir dann dieses Land auch mit dieser Selbstständigkeit sich selbst überlassen können.
Nun hört man von Polizisten, Wirtschaftsleuten, Bildungsfachleuten in Afghanistan ja nun in den Medien ganz, ganz wenig. Kommt Ihnen diese Komponente zu kurz in der Diskussion? Man hört ja immer nur von der Bundeswehr oder von den anderen Truppen im Land.
Ja, Sie haben völlig recht. Sie kommt einfach zu kurz.
Warum ist das so?
Weil vielleicht die Politik vergisst, dass sie eigentlich insgesamt die Ziele vorzugeben hat. Wir Soldaten sind im Grunde genommen Werkzeug. Wir versuchen, Meilensteine auf dem Weg zum Ziel zu erreichen, in dem Rahmen, für den wir zuständig sind oder für den wir leisten können. Darunter, ich muss nochmal diesen Schirm der Sicherheit ansprechen, darunter müssen aber auch diese Verantwortlichen oder die Zuständigen für diese 10-12 Grundaufgaben staatlicher Versorgung müssen ins Land gebracht werden. Energieversorgung, das Thema Bildung haben wir angesprochen, das Thema Gesundheitswesen, all diese Dinge. Medien, das ist auch eine Sache, die wichtig ist, dass ein unabhängiges Öffentlichkeitsarbeitssystem aufgebaut wird. Das sind alles Dinge, die von anderen Leuten gebracht werden müssen, die eben nicht die Uniform tragen, aber die immer den Schutz der Uniformierten nötig haben, damit sie eben ihre Arbeit vernünftig versehen können und nicht jeden Tag Angst haben müssen, dass sie den nächsten Morgen nicht erleben.
Was läuft denn Ihrer Meinung nach in der politischen Diskussion zum Afghanistan-Einsatz falsch und was wünschen Sie sich da anders?
Für mich wäre es wichtig, dass man als erstes tatsächlich das Ziel definiert. Was möchte man zum Beispiel, wenn man von 2013 oder 2014 spricht, was möchte man bis dahin erreicht haben? Und dann muss man sich an diesem Ziel ausrichten und muss sagen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir die und die Mittel, das und das Personal, die und die Finanzen insgesamt einbringen, um dieses Ziel zu erreichen. Oder das andere ist, wir müssen das Ziel eben reduzieren. Aber ich kann nicht auf der einen Seite ein Ziel haben, paradiesische Zustände in Afghanistan zu erreichen und auf der anderen Seite versuche ich das mit der linken Hand zu machen. Nee, das funktioniert einfach. Das funktioniert auch in anderen Bereichen so nicht.
Sie wollen also Ziele von der Politik zu hören bekommen. Stattdessen bekommen Sie, den Eindruck hat man so, vom Vokabeln zu hören wie ja, kriegsähnliche Zustände inzwischen oder bewaffneter Konflikt und man diskutiert, ob das nun ein Krieg ist oder nicht. Wie geht es einem von der Bundeswehr selber dabei, wenn man sowas hört?
Also ich bin ein bisschen erschrocken. Ich weiß ja, warum man den Begriff Krieg eben vermeiden möchte, weil das eben völkerrechtliche, grundgesetzliche Implikationen hat. Das geht schon damit los, wenn wir offiziell erklären würden, wir wären im Krieg, dass der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr nicht mehr der Verteidigungsminister ist, sondern die Bundeskanzlerin. Und das geht weiter, indem die Notstandsgesetzgebung sukzessive eingesetzt wird, die Rechte des Parlaments eingeschränkt werden. Aber ich sage mal jetzt als pensionierter Soldat, warum sagt man das der Bevölkerung so nicht? Die wird es doch verstehen. Aber man verbrämt es, man versucht, irgendwelche Definitionen zu bringen, kriegsähnliche Zustände. Das ist für den Soldaten, der vor Ort eingesetzt ist, schlimm, weil der Soldat, der vor Ort eingesetzt ist, Handlungssicherheit haben muss. Der muss wissen, was soll er, welche Ziele soll er erreichen und was darf er dafür für Mittel einsetzen oder für Maßnahmen einsetzen, um nicht anschließend in Deutschland, ich sage mal, an die Wand gestellt zu werden oder in Schwierigkeiten zu kommen.
Können Sie denn nachvollziehen, dass so ein Bundeswehreinsatz wie jetzt in Afghanistan in der Bevölkerung unbeliebt ist?
Ich denke mir ja, weil die Bevölkerung im Grunde genommen nicht ausreichend informiert wird über das, was gemacht werden soll, welche Ziele erreicht werden sollen, wie man sie erreicht und was tatsächlich Tag für Tag dort gemacht wird. Sondern die Bevölkerung bekommt im Grunde genommen, ich sage mal, das Schlimmste mit, zum Beispiel den 4. September, bekommt ihn, ich sage mal, auch von Leuten vorgetragen, die selber nie vor Ort waren, die die Zusammenhänge nicht kennen, die das im Grunde genommen auch gar nicht machen, um vielleicht steuernd positiv auf die Bundeswehr Einfluss zu nehmen, sondern die das aus irgendwelchen anderen Gründen extrem hochspielen. Ich glaube persönlich, dass also die Öffentlichkeit besser informiert werden müsste, um mehr Zustimmung für den Einsatz insgesamt zu erreichen. So, wie es im Augenblick gemacht wird, reicht es, glaube ich, nicht aus.
Vielen Dank für die Information, die Sie uns hier, unserer Öffentlichkeit bei Detektor FM heute gegeben haben. Das war Brigadegeneral AD Harald Fugger. Er war 7 Monate lang Kommandeur im Kosovo. Vielen Dank für das Gespräch.